Marlies, wir sind heute hier bei dir auf der Arbeit an einem Ort in Jena, den gar nicht jeder kennt. Ich habe einen Kollegen, der heute hier auch filmt, der sagt, es ist so weit draußen. Wo befinden wir uns hier genau? Was ist das für eine Einrichtung?
Also das ist die Behindertenwerkstatt in Jena, Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe.
Und hier arbeitest du schon seit einer?
Seit 20 Jahren.
Seit 20 Jahren. Wir schauen zurück. Marlies Göhr ist heute unser Gast. Und damit wir alle nochmal wissen, worum es hier in diesem Podcast geht, da spiele ich jetzt das Intro.
Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert, ich war selbst als Fußballprofi aktiv und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport AD, jetzt Plan B, auf eine launige Zeit mit
Marlies Göhr. Für alle Jüngeren, die vielleicht Marlies Göhr nicht mehr ganz so kennen, weil sie einfach zu spät geboren sind, ich will sie nochmal vorstellen. Marlies Göhr war ein Sportstar in der DDR. Jeder von Rügen bis zum Thüringer Wald kannte dich. Konntest du ungestört Urlaub machen?
Ach ja.
Ja? Ja, ja. Da hat dich nicht jeder erkannt. Nein. Okay, wo habt ihr, du und dein Mann war ja auch Fußballspieler in Jena, wo habt ihr vorzugsweise am liebsten Urlaub gemacht?
Ging gar nicht, weil wenn die Fußballsaison anfing, war die Leichtathletik-Saison beendet.
Also, ihr habt immer unterschiedlich, also getrennt Urlaub gemacht sozusagen.
Das stand jetzt nicht so im Vordergrund, da war okay. Schon mal einer, aber eben in den aktiven Jahren weniger.
Ja, es klingelt gerade das Telefon, du hast relativ viel, viel zu tun, ne? Du kannst ruhig kurz rangehen, also so. Es hat schon wieder aufgehört. Marlies, du hast es am Anfang erwähnt. Wir sind hier in der Lebenshilfe Jena. Was ist deine spezielle Aufgabe?
Ich bin ja als Psychologin tätig im Reha-Dienst und koordiniere im Prinzip geistig Behindertes hier beschäftigt und seit 5, 6 Jahren immer mehr psychisch erkrankte Menschen, die auf dem freien Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben und dann hier eine berufliche Reha absolvieren.
Ja, du kannst ruhig noch ein kleines Stück ans Mikrofon ran. Was wird denn hier in der womit beschäftigen Sie sich arbeitstechnisch? Was wird irgendwas hergestellt?
Ja, also im Prinzip ist das die unterste Schicht da, wenn gar nichts mehr geht, wenn ein Mensch nicht mehr für einen freien Arbeitsmarkt geeignet ist, dann bekommt er ein Gutachten oder dann kann er hier integriert werden. Da gibt es erst eine berufliche Reha-Maßnahme und dann, wenn die zu Ende ist, ist der Arbeitsbereich zuständig und dann ist es praktisch die Arbeit im Vordergrund. Also einfache Arbeit, Montagearbeiten, wir haben hier eine Fahrzeugpflege, wir haben 3 Gartengruppen, also sehr, sehr vielfältig.
Ja, und deine Aufgabe als Psychologin ist konkret, was zu machen?
Ja, die Beschäftigten zu betreuen, wenn es Probleme gibt, Krisen zu verhindern oder wenn welche da sind, die wieder auszubügeln. Also schon viel, ist immer viel Arbeit.
Ja, Jena ist deine Heimat geworden, kann man so sagen, obwohl du hier nicht geboren bist, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich hatte angefangen, dich nochmal vorzustellen. Also, du konntest also mit deinem Mann nicht Urlaub machen, aber wo warst du selber gerne im Urlaub, um darauf nochmal zurückzukommen?
Früher?
Ja. Ach, das Ostsee? An meiner Heimat in Rostock.
Kam auch mal vor. Ja. Aber wir hatten ja, wenn Medaillen, olympische Medaillen errungen wurden, gab es immer Schiffsreisen danach. Oh. Und da ich ja 4-mal bei Olympischen Spielen eigentlich dabei gewesen wäre, einmal durften wir ja nicht, aber wir haben ja trotzdem unsere Ersatzmedaillen bekommen, waren immer Schiffsreisen gewesen und die gingen meistens nach Kuba.
Und war sehr schön, oder? Mit vielen Sportlern an ja, Bord und ja, mit damals noch die Völkerfreundschaft.
Die Völkerfreundschaft und dann die Astoria.
Ja, ja, die MS Astoria, was mal das Traumschiff war.
Genau.
In vergangenen Zeiten, die Menschen werden sich noch dran erinnern. Du hast es gerade angesprochen. Ich will deine Erfolge mal aus Zeitgründen etwas einkürzen. 3 Teilnahmen an Olympischen Spielen, 4 hätten es werden können. Wir reden bestimmt noch drüber, warum es nicht so geworden ist. 76 hast du Gold geholt mit der 4x100-Meter-Staffel, Platz 8 über 100 Meter. 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau ist es der 2. Platz geworden. Ganz, ganz knapp, hauchdünn. Und mit der Staffel habt ihr es dann wieder gewuppt. Und dann 88, der 2. Platz mit der 4x100-Meter-Staffel. Du hast mal gesagt, bei den ersten Olympischen Spielen war ich zu jung, bei den zweiten war ich...
Habe ich es verbimmelt, ja.
Fehlte mir ein schneller Schritt und bei den dritten hätte ich normalerweise gewonnen, aber da durfte ich nicht fahren und bei den vierten war ich dann zu alt.
So ist es, ja.
siehst du das heute alles noch so?
Ja, es ist so.
Du warst die erste Frau, die 100 Meter unter 11 Sekunden lief, obwohl ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Renate Stecher soll mal eine handgestoppte.
Das zählt ja
nicht. Das zählte nicht.
Das war ja bei mir im Jugendbereich und dann gab es ja elektronische Zeiten. Also handgestoppt ist ja Asbach uralt, das ist ja schon Mittelalter. Ja.
Also das hat nie gezählt, ne? Dass die Handgestoppten waren nur so, naja.
Das war mal, doch nicht, als wir dann aktiv waren, dann war das so.
Dann ist das so gewesen. Ja, und es geht weiter noch mit Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Du hast 2-mal teilgenommen, bist einmal Siegerin geworden, nee, 2-mal zweifache Weltmeisterin, einmal über 100 Meter. Das war bei den ersten Weltmeisterschaften, die es in der Leichtathletik, glaube ich, überhaupt gab. Die
gab es viel zu spät in der Leichtathletik.
Ja,
und dann alle 4 Jahre, jetzt sind sie alle 2 Jahre, jetzt ist ein ganz anderer Rhythmus.
Und du bist da Siegerin geworden, in Helsinki war das, richtig?
Ja.
Und ja, 19-mal DDR-Rekord, 14-mal Weltrekord überhaupt gelaufen, von 77 bis 88, 21-mal DDR-Meister. Wenn du so zurückblickst, welche Momente in deiner Karriere im Sprint erfüllen dich heute noch mit ganz besonderem Stolz?
Ich war 6-mal Hallen-Europameisterin.
Also habe ich unterschlagen, ja. Ich habe ja gesagt, ich muss es kürzen, weil es sonst zu lange dauert.
Das ist jetzt ganz aktuell. Ich war ja letzte Woche zu den Deutschen Meisterschaften in Leipzig gewesen und da wurde ja auch diskutiert, also im Prinzip wollen sie nicht zum Höhepunkt fahren und manche Sprinter machen gar keine Hallensaison, die bereiten sich das ganze Jahr vor, aber du als Sprinter brauchst Wettkämpfe und das machen die jetzt nicht mehr, das ist eben schwierig.
Ja, nochmal der ganz kleine Hinweis, weil man das dann besser versteht, ein bisschen näher ans Mikrofon zu rücken. Also das heißt, so eine Hallensaison, die war für dich auch immer schon wichtig?
Ja, ja.
Wegen den vielen Wettkämpfen und denn nur mit Wettkämpfen konnte man sich in Form bringen?
So ist es. Ich war jetzt nicht der Trainingstyp gewesen, wie es viele andere waren. Also wenn ich jetzt von September, Oktober fing unsere Saison an, im Winter wird ja der Leichtathlet eigentlich gemacht. Und dann bis zum Mai trainieren, nee, das wäre nicht.
Wolltest du nicht.
Also waren schon mal die Wettkämpfe für die Halle sehr wichtig gewesen.
Ja. Wir haben es angesprochen, du bist die erste Frau, die 100 Meter unter 11 Sekunden lief. Es war 1977 in Dresden. Du warst damals 19 Jahre alt und trugst noch deinen Mädchennamen Oelsner. Wir können mal reinhören, was das DDR-Fernsehen damals ganz sachte kommentierte.
Wenig später suchten Journalisten nach neuen Superlativen. Marlies Oelsner vom SC Motor Jena hatte als erste Frau der Welt eine Traumgrenze durchbrochen. 10,88 Sekunden für 100 Meter. Weltrekord.
Ja, verrückt. Das war so, etwas.
Aber das war Herr Kupfer, der war immer so.
Der
hatte keine Emotionen wie Florian Oertel. Das ging ein bisschen an. Und Dirk Thiele war ja auch anders gewesen.
Ja.
Aber ich habe mein Abitur 77 gemacht und eine Woche später bin ich dann den Weltrekord gelaufen.
Ja. Hat sich das angedeutet, dass man. Nee.
Nee.
Das waren super Bedingungen? Oder?
Ich bin 76 schon Welt.
Weltbestleistung?
Weltjahresbestleistung? Juniorenweltrekord gelaufen mit 11,17.
Okay.
Und bin dadurch ganz, ganz zeitig ja mit 18 schon bei Olympischen Spielen gewesen und war dort im Endlauf. Das war ja schon ein Riesenerfolg.
Ja.
Von Annegret Richter hat da gewonnen mit 11,01 und Weltrekord. Und ja, ein Jahr später war dann die Meisterschaften in Dresden und das war so, damals gab es noch Weltpokale und da konnte nur einer aus der Nation fahren. Also du musstest da gewinnen in Dresden, sonst wäre ich über 100 Meter gar nicht nominiert gewesen. Ja, und dann kamen gute Bedingungen. In Dresden hatte es immer Rückenwind und dann passte alles. Und dann war aber Annegret Richter damals doch ein bisschen, Mensch, wenn du vorher Weltrekorderin warst, sie wollte auch unter 11 laufen und hat gesagt, na ja, das rennt die einmal, die wird das nie wieder schaffen. Und insgesamt habe ich es dann 38 Mal geschafft, unter 11 zu laufen.
Ja, gibt auch nachher noch eine schöne Geschichte zu einem anderen Weltrekord in Berlin, dann 83, glaube ich, war es dann, wo du dann das nochmal verbessert hast. Und an dem Tag habe ich dann gelesen, deine Enkelin geboren wurde, richtig? Das war in Berlin, ne?
Ja.
Da habe ich auch noch einen kleinen Ausschnitt damals, das müsste 83, kurz vor der WM gewesen sein in Helsinki. Wenn es denn hier läuft, jetzt.
Die Vorbereitungen auf die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki laufen für Marlies Göhr. Wenige Wochen vor der Abreise nach Finnland beim Olympischen Tag in Berlin setzt sie über 100 Meter eine neue Weltrekordmarke.
Das war noch der kurze O-Ton, der da aus einer Fernsehsendung dann stammte. Da habe ich es auch her, dass deine Enkelin an dem Tag geboren wurde, wo du quasi den Weltrekord gelaufen bist.
Zufall, da hätte ich jetzt gar nicht selber dran gedacht, weil es ja schon so lange her ist, aber so war es.
Ja, ne? Mittwoch ist Enkeltag, habe ich auch gelesen. Ist das noch heute noch so?
Jetzt ist dienstags, aber einmal in der Woche immer.
Wie groß sind sie denn?
Die Große, die Ida, ist 8 Jahre dritte Klasse und die Kleine, die Ella, ist 3 Jahre.
Machen die denn auch schon Anstalten in Richtung Leichtathletik?
Die Ida, die geht schon so Leichtathletik zweimal in der Woche. In Gera wohnt ja meine Tochter. Und die Ella kann gar nicht langsam laufen, die rennt nur.
Ach Gott. Und hat sich das deiner Tochter gegenüber auch vererbt oder hat sie mit Sport weniger am Hut gehabt?
Das war noch ein bisschen schwieriger. Meine Tochter ist ja genau am Tag des Mauersturzes geboren, also am 9.11.89.
Das ist auch noch so ein Wahnsinn, in deiner Biografie.
Und dann war das ja noch sehr präsent. Also ich hatte ja da erst aufgehört, ein Jahr mit meinem Sport. Und dann wurde so oft gefragt, willst du auch mal Leistungssport machen wie deine Mama? Und da hat die immer gesagt, nee, ich mache nie Sport. Und so war das dann. Die war schon sportlich, aber eben jetzt nicht von Leistungssport.
Ja. Wie war das am 9. November 89, du kannst sagen, du weißt genau, wo du gewesen bist an diesem Tag. Das wissen wahrscheinlich alle DDR-Bürger. Wie hast du den erlebt? In Jena im Krankenhaus? Oder?
Na, die kam ein paar Wochen zu früh, meine Tochter, und dadurch war das nur gerade an dem Tag. Und dann kam der Klinikchef von Jena zu mir in die Klinik und sagte, hier, Marlies, die Mauer ist gefallen. Das war ja dann am 10. November. Ich sagte, du spinnst. Wenn das wirklich so ist, wirst du Patenonkel. Hat er auch gemacht.
Ach Gott. Das ist ja schön. Okay. Und konntest du das begreifen, was da vor sich ging dann mit dem Mauerfall? Weil ich habe auch irgendwo gelesen, dass du mal gesagt hast, auch jetzt habe ich aufgehört mit dem Sport und jetzt wird das gar nicht, jetzt komme ich gar nicht mehr dahin, wo ich früher mal war. Mexiko, Trainingslager, Wettkämpfe, Helsinki. Das hast du mal in einem Interview erwähnt und jetzt plötzlich ist die Mauer gefallen.
Das stimmt. Also ich war ab meinem 17. Lebensjahr, ab 1975 ja nur im Ausland. Wir waren ja sehr, sehr viel im Trainingslager, Wettkämpfe gewesen, wenige Wochen nur zu Hause. So, und dann 88 nach der Schiffsreise, also 88 in Seoul Wettkampf, dann mein Abschlussmeeting war in Tokio gewesen, das war schon im Oktober und dann noch der Urlaub und dann bist du zurück, Schönefeld Flughafen, und da war der Punkt X und so sagen, jetzt sollst du in der DDR nur leben.
Ja.
Das war schon heftig.
Ja, ne?
Ich stand ab 84 schon unter Fluchtverdacht, weil die Genossen dachten, ich wollte abhauen, wollte eigentlich nie und bin schon ganz schön verfolgt worden. Also ich muss mal sagen, dadurch, dass ich immer sehr gut gewesen bin, haben sie mich immer in Ruhe gelassen. Aber wenn ich meine Leistung nicht mehr gebracht hätte, wäre ich auch weg gewesen. Also dann hätten die mich auch liquidiert, sozusagen. Ah. Weil ich sehr, sehr viel Kontakt immer schon zu ausländischen Sportlern hatte, beziehungsweise zu westdeutschen Sportlern, auch zu den Amerikanern oder Briten. Das hat den Genossen nicht so gepasst.
Ja. War das, ich sag mal so, diese Möglichkeit, in den Westen zu fahren und mit den Sportlern auch zu trainieren? Ihr wart ja auch in Trainingslagern oft mal wochenlang weg. War das etwas, was für deine Trainingsarbeit auch wichtig war? Hast du dir was abgeschaut oder haben die eher bei dir geschaut?
Ach, unterschiedlich. Ich war ja jedes Jahr, ich war 8-mal in Mexiko im Trainingslager, immer im Höhenlager
das war, gewesen. Das war deswegen Mexiko, weil es lag in der Höhe. Und da hat man diesen Effekt genutzt, dass man diese...
Da kannst du schneller rennen. Und das ist ja schon ein Effekt, den du dann in höhere Geschwindigkeiten läufst. Das kommt dir dann zugute, wenn du wieder im Flachen bist.
Ja.
Aber unsere Sprinter machen das jetzt nicht mehr. Jetzt wird das ja nicht mehr gebraucht. Aber wir hatten da ganz positive Erfahrungen gehabt. Ja. Und ja, du kannst ganz andere Trainingsakzente setzen. Mhm. Und in Trainingslagern war ich auch oft in Italien gewesen. In Formia, das ist eigentlich auch eine Sportschule der Italiener und da haben wir auch oft mit den Italienern trainiert.
Mhm. Warst du trainingsfleißig?
Nee. Ja, das ist unterschiedlich. Ich war kein Trainingstyp. Also es gab in meiner Trainingsgruppe viele Athleten, die konnten sich hinstellen, die waren schnell im Training. Ich war das auch, aber ich konnte nur im Wettkampf schnell rennen, also wenn es darauf ankam. Also einfach so, da, bei uns gab es immer Leistungstests, das gab es ja in jeder Sportart. Dann musstest du dich hin, also im Prinzip außen alleine rennen, das ging schon gar nicht. Ja. Da war ich immer das Schlechteste. Da haben sie mich immer nur kritisiert. Ich konnte das nicht so im Training umsetzen. Der Umfang schon und ich war auch schnell, aber jetzt nicht so schnell wie im Wettkampf.
Ach krass, ja. Siehst du, da können sich deine Enkelkinder noch, können so.
Also tendenziell hat man schon gemerkt, wenn ich im Training sehr gut war, ich habe das ja auch gemerkt, wenn du dich warm gemacht hast vom Wettkampf, ne? Wie du drauf warst. Aber richtig konnte ich nur im Wettkampf rennen, wenn es wirklich um was ging.
Ja, da haben deine Enkelkinder eine gute Ausrede, können wir sagen, wie bei der Oma, die ist auch nur im Wettkampf richtig schnell gelaufen. Also du bist ja in geboren in Gera, aufgewachsen in Triptis, ne? Das kenne ich von der Autobahnabfahrt. Wie muss ich mir Triptis vorstellen? Das ist eine Kleinstadt heute in Ostthüringen, 3000 Einwohner. Wie muss
damals waren es noch 5000, wahrscheinlich sind sie geschrumpft.
Ja.
Die Infrastruktur wird ja immer schlimmer in den Städten. Also früher gab es, wir haben gestern mal drüber gesprochen, viele Läden, jetzt ist ja da null, gar nichts mehr.
Nichts mehr
tote
los.
Hose, ja. Also es sind noch
und wie
paar,
war das früher?
Da waren schon viele, bitte, also viele Läden. Mein Vati, der war ja selbstständig, der hatte ja eine Tischlerei im Osten gehabt.
Ja.
Und ich wäre, wenn ich nicht zum Sport gegangen wäre, auf der Sportschule, hätte ich nie Abitur machen können, weil ich ein S-Kind war, das heißt selbstständig. Es gab Intelligenzkinder, Arbeiterkinder, die bevorzugt wurden, aber die S-Kinder wurden im Osten immer hinten rangestellt. Und ich durfte auch in keinen Kindergarten gehen, weil mein Vater selbstständig war. Also die haben das schon ganz schön unterdrückt, so selbstständig im Osten. War schon eine Katastrophe.
Okay, du warst nicht im Kindergarten, also bist du auch im Kindergarten
nicht
entdeckt worden für den Leistungssport. Wie ist denn das passiert? Das war jetzt mein Telefon. Wie ist das passiert? Wie bist du
durch den Schulsport, weil ich schneller war wie die Jungs.
Das haben die dann relativ schnell
gemacht. Und dann habe ich auch relativ spät, erst mit 12, mit Training begonnen, einmal in der Woche. Und dann sollte ich auf der Sportschule, wollte ich aber nicht. Und dann waren in Gera Bezirksmeisterschaften, da war ich dann schneller mit 13 Jahren ohne Training, mit einmal Training nur 13-1. Und dann kam mein Nachwuchstrainer zu meinen Eltern, dass ich dann nach Bad Blankenburg, da gab es in Jena noch keine Sportschule, auf der Sportschule sollte.
Und das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht. Nach einem Vierteljahr hatte ich meine Koffer gepackt und war wieder zu Hause. Weil
Heimweh?
Dieser sozialistische Kram und alles wurde bestimmt, war nicht meins. Das war ich nicht gewöhnt.
Ach also, so.
Das Ganze hat man nicht so...
Die Selbstständigkeit deines Vaters, die hat im Grunde genommen auch im Kopf dir sicherlich dann auch dazu geführt, dass du gesagt hast, okay,
das war nicht meins.
Selbstbestimmt, ne? Und jetzt plötzlich war das so ein strenges Regime.
In Bad Blankenburg, eine alte Sportschule, musste noch feuern, früh um 6 Feuer machen. Eine andere, eine fremde Schule, keine eigenen Schulräume gehabt. Also das waren schon harte Bedingungen, die wir hatten. Ein Jahr später sind wir dann im Mädcheninternat umgezogen, da war mehr Luxus, da waren dann 4 Mann im Zimmer, aber wir hatten wenigstens eine Zentralheizung. Also das waren Bedingungen in den Anfang 70er Jahren, da würde jetzt keiner mehr Sport machen.
Ja, das glaube ich. Aber nachdem du zu Hause wieder angekommen bist, was ist dann passiert?
Naja, dann kamen die wieder, ich wäre ein Talent, ich soll doch wiederkommen.
Hast du dich breitschlagen lassen?
Genau, oder? Und dann bin ich nach einem Jahr Training mit 14 schon 12,1 gelaufen.
Ja, oh, 12,1, ja Wahnsinn. Das ist schon verrückt. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen Einblick gegeben in das damalige Leben, wenn du bei auf so eine KHS gekommen bist. Ich habe es ja auch selber, aber dann später in den 80er Jahren in Rostock erlebt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du deinen Enkelkindern das heute erzählst, wie das war, so ein Tag?
Ja, das waren schon harte Bedingungen. Im Prinzip ein Unterricht, dann zweimal am Tag Training. Das Training wurde ja eingebettet in den Unterricht. Früh ein paar Unterrichtsstunden, dann hast du trainiert, dann nochmal Schule gehabt und dann Nachmittag wieder Training. Das war schon sehr umfangreich.
Ja. Wie hast du dich, also das war ja 70er Jahre auch noch so, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass du Kontakte hattest auch zu Sportlern, dann in auch im nicht-sozialistischen Ausland. Wie hast du die Situation des Kalten Krieges so miterlebt? Gab es da ja besondere Erlebnisse im Hinblick auf Kontakte zu anderen Sportlern, dass man da streng drauf geachtet hat?
Es war ja schwierig im Prinzip Ost und West. Und meine ersten großen Spiele waren ja gleich Olympische Spiele. Also wenn man das jetzt so nachfolgt, war ich erst 18 und dann in Kanada, in Montreal. 76, da war die Amerikaner oder in Amerika wussten nicht, dass es zwei verschiedene Staaten in Deutschland gibt. Und dann war ja die BRD und Ostdeutschland und im Ostdeutschland stand der Sport ja immer im Vordergrund, weil es ein Aushängeschild war. Die Wirtschaft war müde und kaputt oder hat gar nicht funktioniert. Also hat man den Sport so hoch gepusht, dass der auch sehr präsent war. Und wir waren ja Diplomaten im Trainingsanzug, wird es ja immer genannt. Und dadurch ist ja auch die DDR viel präsenter gewesen. Mhm. Und in Montreal waren ja die DDR-Athleten sehr gut, muss man schon sagen. Und dann in Moskau war es ja, ist ja immer ähnlich gewesen, egal wo du dann warst, in welchem Land.
Aber gab es da so, ich sag mal so Erlebnisse, wo du sagst, ja, verrückt, Ost-West-Konflikte, die ausgetragen wurden oder so?
Also ich habe das, sicherlich sollte man mit keinem reden von den Bundesdeutschen, haben wir aber nicht gemacht. Also ich hatte immer engen Kontakt zu den Sprinterinnen und auch zu dem Trainer, der auch Bundestrainer gewesen ist, auch mein Trainer hat engen Kontakt. Ja, und du hast doch mal gemeinsam gefeiert mit den Westdeutschen, was wir eigentlich nicht durften. Das war schon mal gewesen.
Das hat man schon hingekriegt, ohne dass das gleich
war. Das war schon schwierig.
Ja, ja, ja.
Und es gab ja in unseren Reihen auch viele, die bei der Stasi waren und haben uns dann schon wieder verpfiffen. Das ist ja nicht so, wenn du gemeinsam gefeiert hast, auch in der Mannschaft, dass da alle nicht bei der Stasi waren. Es sind schon viele dabei gewesen.
Ja. Für alle Jüngeren noch immer unter uns, wir finden uns in den 80er Jahren. Deutschland war damals noch geteilt, kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Und es war ja auch das Ziel der DDR, durch den Sport so eine gewisse politische Anerkennung zu erlangen. Wenn du von dem harten Training redest, dann die ersten Erfolge als Junior, gab es da noch Zeit für Hobbys, für andere Sachen abseits der Rennstrecke? Hattest du Leidenschaften, die du ausführen konntest oder war da keine Zeit mehr für?
Der Sport stand schon im Mittelpunkt. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, Sprint ist eigentlich eine Disziplin, die sehr human ist. Also wenn die Mittelstreckler müssen ja viel, viel mehr trainieren oder die Werfer in ganz anderen Umfang oder andere Sportarten, die sind wie die Turner, die sind 6-8 Stunden mussten die trainieren. Da geht das im Sprint wirklich noch.
Ja.
Und du arbeitest dir ja einen Trainingsrhythmus und mein Trainer war ja ein sehr guter Methodiker gewesen, die Renate Stecher, Bärbel Wöcke, Ingrid Auerswald und ich, wir waren ja alle Weltspitze. Ja. Das ist ja keine Eintagsfliege gewesen, die er da hatte, da ist auch mal eine Athletin dabei, der hat ein sehr gutes System, sich Methoden im Sprint aufgebaut. Und das ist so, du hast ganz intensive Einheiten gemacht, aber dann viel Prophylaxe. Und dadurch war ich in meiner ganzen sportlichen Laufbahn, hatte ich eine Zerrung, das war 87 und leider 80 Achillesprobleme in Moskau. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Und danach bin ich dann auch nach Bad Düben zur OP und habe mir beide operieren lassen. Das war das Einzige.
Achillessehne?
Beide.
Oh, war das langwierig? Also das stellt man sich so vor.
Ja, ich habe dann keine Hallensaison gemacht, einen Neuaufbau und bin dann im Sommer wieder gerannt.
Ja. Ab und zu musst du aber Zeit gefunden haben, um bei den Fußballern von KZ Jena vorbeigeschaut zu haben. Oder wie hast du dich mit deinem Mann...
Weniger. Ich bin nicht so ein Fußballfan, muss ich sagen.
Also, ihr habt aber in unmittelbarer Nachbarschaft im Grunde genommen trainiert,
oder nicht? Ja, die Fußballer waren ja immer präsent, also immer mit im Stadion. Aber Was soll ich sagen? Die Fußballer haben 90 Minuten Zeit und kriegen nicht viel hin. Und ist ja eine Mannschaftssportart, das ist eben was anderes. Und das sieht man jetzt auch, wo Deutschland der Fußball rumtümpelt. Ja. Also das ist ja kein Weltniveau mehr. Nein. Aber die haben da auch einen Anschluss verpasst. Aber das Ungerecht ist ja, dass du als Leichtathlet, du musst präsent sein und hast ja materiell nicht so eine Anerkennung wie in fünfklassischer Fußballer, der da mehr verdient wie ein Weltklasse-Leichtathleten, das geht nicht. Das sind keine Relationen. Dazu stehe ich auch und sage das auch.
Ja, gerne doch.
Also vielleicht, wenn mal vierte Liga, die sollten mal lieber ein bisschen mehr arbeiten gehen, dann sind sie vielleicht doch besser beim Fußball.
Das werde ich mal übermitteln.
Na, einwandfrei, da werden die Sachen, die sollen mal schön ruhig halten.
Aber wie ist denn das passiert mit dir und deinem Mann? Der war ja Torhüter in der Oberligamannschaft. Nee,
der war kein Torhüter.
Uli Gör war kein Torhüter, richtig. Ich habe das falsch, genau.
Torhüter war von Heike Drechsler, der
Mann. Ach so, so. Irgendeine Beziehung gab es da. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Wir sind aus dem gleichen Ort, aus Triptis.
Ah, und dann seid ihr irgendwann mal zusammen, habt ihr festgestellt?
Hat sich dann so ergeben irgendwann.
Okay, das hört sich nicht so romantisch an, aber ihr seid schon ewig verheiratet, oder?
Ja, ja.
Ja. Wir lassen das mit den Zahlen heute mal weg. Ja, dann aber trotzdem die Frage, was hat dich inspiriert außerhalb des Sports? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, okay, dafür interessiere ich mich auch noch, für Musik, DDR?
Ja, gab es schon Mode und alles, gab schon einiges.
Ja. Wart ihr sehr modebewusst damals?
Wir konnten ja im Ausland kaufen. Also wir hatten ja wenn du das jetzt so hörst, wir hatten pro Tag haben wir 14 D-Mark bekommen im Ausland, wenn wir waren. Und das ist ja... Andere kann sich das gar nicht, so viel Kunst dir gar nicht kaufen bei den wenigen Geld. Aber wenn man den Trainingslager war, hat schon das Ganze schon summiert.
Ja.
Und das war schon ein Vorteil im Ausland, dann immer die Klamotten mitzubringen.
Ja, das war schon ein sicherlich gern genossenes Privileg.
Hier gab es ja nicht viel.
Ja, das stimmt. Erinnerst du dich an ein besonderes Rennen, an einen bestimmten Moment, von mir aus auch bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, der für dich einschneidend war? Was hat ihn so besonders gemacht? Ich schätze mal, jetzt kommt die Story mit 1980.
Ach ja, nicht nur. Nein. Ich habe ja von 77 bis 86 fast alles gewonnen.
Ja.
87 war ich leider verletzt und 88 war die Weltspitze dann so weit weg, da bist du nicht mehr hinterhergekommen. Mit 10, 47 war die Griffe so weit weg.
Ja.
Das war nicht mehr erreichbar. Aber ich hatte viele schöne Momente, war dreimal hintereinander Europameister, 78, 82, 86. Stuttgart war eine tolle Europameisterschaft, muss ich sagen, mit einem hohen Niveau. Dort bin ich schon im Vorlauf 11.01, Zwischenlauf 10.97, Endlauf 10.91. Das waren schon Top-Meisterschaften gewesen. Auch die Weltmeisterschaften in Helsinki waren schon schwieriger, weil Sprint war schon immer harte Konkurrenz, muss ich sagen. Egal wann. Und dann waren aber auch immer viele andere internationale Wettkämpfe gut. Also ich war fast jedes Jahr in Zürich im Meeting gewesen. Das ist schon immer Weltklasse gewesen.
Ja.
Stockholm, also es sind schon viele. Wir waren ja viel unterwegs, was jetzt die, wie ich vorhin schon sagte, die Athleten nicht mehr so machen.
Ja.
Ich habe sehr viele Wettkämpfe absolviert.
Weil ich es angesprochen hatte, 80, Moskau. Du wirst nur Zweite. Da gibt es so eine ominöse Geschichte mit dem Zielfoto und der russischen oder Siegerin aus der Sowjetunion,
Kondratjeva. Aber ich hatte eben sehr, sehr starke Achillessehnenprobleme und ich bin schon nicht ganz fit dorthin gefahren.
Ja.
Das war schon ein Nachteil gewesen, weil ich, wie gesagt, ich bin danach dann auch gleich zur OP. Aber trotzdem, dort hätte ich schon gewinnen müssen, aber ich habe erstmal Bahn 8 bekommen, was mir gar nicht zustand. Ich hätte eine mittlere Bahn bekommen, da haben die Russen schon manipuliert. Dann war mein Startblock nicht fest, den habe ich auch gesagt, ist nicht fest. Da hat er den Lauf eher angeschossen und dann war das Zielfoto verschwunden. Also besser ging es dann nicht mehr.
Ach Gott. Ja. Ach, da meinst du, da haben
die Russen
getrennt. Die sowjetischen Freunde so ein bisschen manipuliert.
Und ne? Dopingkontrolle war ich habe schon lange dort gesessen, aber die russische Sportlerin saß dann immer noch drin. Man weiß, ob die da überhaupt was abgegeben hat. Die Russen haben schon immer manipuliert, sowas.
Ja. Doping ist ja das Thema der 80er Jahre. Alle hat ja auch dann viele Dokus gegeben, nicht nur in der DDR wurde gedopt. Wie siehst du heute die Dinge? Du hast mal gesagt, nur mit Doping hätte man nie schnell laufen können. Da gehört schon mehr dazu. Wie siehst du das heute?
Na, das genauso. Du brauchst ein gutes Training und ein Talent natürlich auch und die Kombination. Und dann musst du eben deine Trainingsmethodik für dich entwickeln. Jeder hat eben, du kannst nicht sagen, das, was bei mir gut war, kann eine andere Läuferin machen. Das ist sehr, sehr individuell und da brauchst du eben sehr gute Trainer. Das muss man schon sagen. Und dann eben ideale Bedingungen. Das ist jetzt auch nicht mehr immer gegeben. Also wir hatten in Jena immer sehr gute Bedingungen in der Leichtathletik. Wir hatten eine Laufhalle, wir hatten ein Stadion. Mittlerweile ist ja jetzt nur noch Fußballstadion geworden und die Laufhalle kannst du auch keine langen Läufe mehr machen. Das ist schon zum Nachteil.
An der Sportschule gibt es jetzt eine neue Leichtathletik-Arena.
Ja, das ist eine Anlage fürs Training, aber für Wettkampf wird die nicht zugelassen, weil die nicht einem Standard entspricht. Aber für Training ist schon mal gut, dass eine Anlage wieder entstanden ist.
Ja,
aber es ist eben schade, um jeder, der in Jena auch zur Leichtathletik war, nicht nur zum Fußball, hat gesagt, ihr habt so eine irre Kulisse ringsherum, das bildet kein anderes Stadion.
Das stimmt. Hier zur Leichtathletik waren immer, auch in Erfurt, in Jena, war immer die Hürde voll. Ne?
Na, Erfurt hat ja seine Bahn erhalten. Da kannst du ja Fußball und Leichtathletik drin machen. Leider haben sie jetzt auch lange keine deutschen Meisterschaften gehabt, aber die haben ja den Vorteil, dass die vorhanden ist noch.
Ja. Olympische Spiele hatten wir angesprochen. Welches waren die schönsten der drei?
Kann man nicht sagen. Jeder hatte so was anderes. Also 76 war ich ja überwältigt mit 18 dabei und Olympiasiegerin gleich. Das war schon Wahnsinn. Da waren auch sehr gute Bedingungen, muss man sagen. Eben nicht so warm in Kanada. Das kommt noch dazu. Moskau, ja, die Russen haben ihren vollen Vorteil ausgenutzt.
Ja.
Und dann 84 wären eigentlich meine Spiele gewesen. Da war ich vorher so gut gewesen. Über 200 sogar, was ich sonst selten gemacht habe. Aber
Da bist du beide Strecken
sogar. Nee, ich wäre nicht dort. 200, aber vorher bin ich auch 21,74 in Erfurt gelaufen, war ich auch stark.
Oh ja, Weltrekord liegt irgendwie bei 21 immer
37.
Noch. 37. Ist immer noch Marita Koch?
Nee, das ist Joyner Griffiths.
Ah, okay.
Ja, also das 84 weiß ich nicht, weil Los Angeles wäre auch wieder der USA-Vorteil ins Spiel gekommen, die Russen ihren ausgenutzt hätten.
Und du hattest eine starke Konkurrentin mit Evelyn
Mit Evelyn doch schon über Jahre. Evelyn Wir haben uns über viele Jahre duelliert und das wäre schon ein hartes Rennen geworden. Ob ich dort gewonnen hätte, weiß ich nicht. Wäre sehr, sehr schwer geworden.
Habt ihr euch gegenseitig beobachtet? Habt ihr Kontakt gehabt? Also habt ihr gesprochen?
Ja, haben wir auch. Ja, genau. Sie hat 88 mir sogar ein Abschiedsgeschenk gemacht. Da war sie sogar bei mir im Olympischen Dorf im Zimmer und hatte mir noch was geschenkt. Ja.
Oh, das ist aber nett. Mhm. Sie hat sich bei den Weltmeisterschaften hat sie sich eine Zerrung zugezogen. Ne? Aber ich glaube, wenn ich die Bilder mir so angeguckt habe, du warst weit vorn. Du hättest das auch so gewonnen.
Es war dann, sie ist ja Olympiasiegerin in Los Angeles geworden. Es war schon hart. Also wenn du 4 Wochen oder 5 Wochen vorher erfährst, du darfst da nicht hinfahren, das war schon sehr, sehr hart gewesen.
Ja.
Und dann waren so Ersatzspiele für uns in Prag und die Männer mussten nach Moskau. Das waren unsere Ersatzspiele, die dann der Osten so für sich gestaltet hat.
Ja.
Aber nach den Olympischen Spielen war dann der Wettkampf in Zürich und dort habe ich mich auch gestellt und bin dort 10,83 gelaufen und sie hat den neuen Weltrekord aufgestellt mit 10,76.
Ach, den habe ich gesehen, den Lauf, ja. Da war sie auch total verblüfft.
Da war sie ja. Also im Prinzip war das ja nach den Spielen dann. Also es war schon ein hohes Leistungsniveau gewesen.
Ja, ja. Wir hatten vorhin auch schon mal angedeutet, dass die Fußballer heute nicht mehr Weltniveau hatten. Wie empfindest du denn die Wertschätzung, die heute der Leichtathletik entgegengebracht wird?
Schwierig, weil wenig gute Athleten da sind. Also wenn viele Athleten da sind, dann sind die bekannt, dann rennen die Leute auch wieder mehr zur Leichtathletik oder du hast mehr Zuschauer. Aber es ist ja alles abgeflacht in den letzten Jahren. Also die Olympiasieger werden ja immer weniger. Die Medaillen werden auch immer weniger. Letztes Jahr zu den Weltmeisterschaften hatten wir das erste Mal der DLV gar keine Medaille mehr. Und dieses Jahr wird es auch sehr schwer werden. Also viele kleine Länder holen auf.
Ja.
Rüsten auf wie die Schweiz oder die Niederländer. Die haben Leistungszentren sich geschaffen und über Jahre das weg, auch den Nachwuchsathleten gefördert. Und das kommt denen jetzt zugute. Also muss man schon sagen. Und wer will eben von der Jugend in Deutschland noch Sport treiben? Es werden auch immer weniger. Der Schulsport wird niveauloser, keine Übungsleiter, keine Trainer. Und die Kinder wollen sich nicht mal jeden Tag schinden. Also wer will das schon noch machen? Früher hat man Anreiz, rauszufahren, wegzufahren, anerkannt zu sein. Das ist ja jetzt alles nicht mehr. Du kannst ja trotzdem alles haben.
Ja, das stimmt. So ein bisschen raus, das war so ein bisschen in der DDR so der Anreiz. Aber für die anderen Länder war es im Grunde genommen ja schon immer ein Prestige. Die Amerikaner waren schon immer stark in der Leichtathletik.
Die haben ja auch ein Riesenpotenzial.
Mit ihren Universitäten, genau, und Colleges.
Da wird jeden Tag Sport getrieben, ja, in den Colleges. Das gehört mit dazu. Also das geht dort gar nicht anders. Und das kommt ihnen, und dann viele farbige Athleten auch, die sind im Sprint schon bevorteilt.
Ja, das, weil von der Muskulaturstruktur her. Du hattest aber auch einen Laufstil, den ich immer so ein bisschen wie eine Nähmaschine, du hattest eine sehr hohe Schrittfrequenz.
Ja, aber die war da, die habe ich nicht geübt.
Nee, genau, das ist angeboren gewesen. Ne? Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du so richtig schnell bist?
Im Schulsport.
Im Schulsport, als man sich mit anderen gemessen hat sozusagen. Ja, schön. Nach deiner Zeit als Aktive, du hast es gesagt, deine Tochter ist 89 geboren. Was war so deine Perspektive, wenn wir noch daran denken, dass es in der DDR quasi begonnen hat?
Naja, es war alles ein bisschen schwierig. Ich habe in Jena Psychologie studiert, zum Glück, weil du kannst nicht nur Sport treiben, du musst dich auch so weiterentwickeln. Ja. Das war auch gut so gewesen. Aber wir hatten einen Sonderstudienplan. Also ich habe schon länger gebraucht im Studium. Viel, viel länger. Aber ich habe meinen Abschluss dann 91 hier an der Friedrich-Schiller-Universität gemacht als Diplompsychologin. Und das ist mir schon zugute gekommen. Aber wenn ich jetzt mal dran denke, irgendwann steht das ja mal an, für meine Rente zählen die ganzen Sportjahre nicht. Also mir fehlen 13 Jahre, weil wir nicht versichert waren. Wir waren Studenten für die Rente. Und da hat sich auch keiner drum gekümmert. Und im Einigungsvertrag auch nichts passiert. Und da gab es mal eine Initiative von Sportlern, dass das ja anerkannt ist, weil wir waren ja eigentlich Amateure, aber Studenten und sind ja dann durch die Welt gechattet als Sportler. Aber das hat keiner drauf geachtet, und das ist ja schon hart für mich jetzt.
Ja, weil ich weiß das deshalb auch, weil die, also um vielleicht die Leute nochmal abzuholen, es war ja so, dass wenn man als Leistungssportler in der DDR aktiv war, war man, wenn man kein Abitur gemacht hat, bei einem Betrieb angestellt. Das ist heute ein Vorteil, die Rente anbetrifft.
Genau, aber wir waren Studenten.
Aber wer meinetwegen auch in der DHFK oder woanders studiert hat, der war quasi ein Langzeitstudent.
So ist es.
Über 12, 13 Jahre, bis er quasi seine Karriere mit 30 oder 32
dann aufgehört hat. Und dann
Dann zählten quasi die Renten.
Zum Vorteil sind die bei der Armee waren, die ASK-Sportler und die Dynamo-Sportler, die bei der Stasi da angestellt waren. Genau. Die kriegen jetzt einen anderen Ausgleich, weil sie immer angestellt waren. Aber wir als Amateursportler ist Mist. Aber so ist es leider so. Ja, und dann 91, als mein Studium fertig war, habe ich eben als Psychologin gearbeitet, war 13 Jahre in der Kinderreha-Klinik in Bad Sulza, das war ein Traumjob, muss ich sagen, für Kinder und Jugendliche, Asthma-Erkrankte, Hauterkrankte, Verhaltensgestörte, die dort zur Reha waren. Leider ist die Klinik geschlossen worden 2003, sonst wäre ich da nicht weggegangen, weil das wollte ich immer so auf der Basis so arbeiten. Ja, und dann bin ich hier nach Jena zur Soziale Betreuungswerk der Lebenselbe und arbeite jetzt 20 Jahre hier.
Ja. Und hat sich das hier in irgendeiner Weise so entwickelt, wie du sagen würdest, das ist ein guter Standard, oder gibt es auch in diesem Bereich Probleme finanzieller Art, oder könnte man vieles besser machen?
Ist schwierig. Also die Sozialämter, zum Glück wird das noch über diese Schiene finanziert. Mhm. Aber man kann ja nie wissen, was man in Zukunft alles so kommt. Also zum Glück werden die Menschen, die auch behindert sind oder benachteiligt sind, noch auf die Art und Weise gefördert, muss man sagen. Mhm. Die erhaltene Tagesstruktur ist wichtig.
Ja.
Und sie sind fleißig und arbeiten ja auch den ganzen Tag. Es gibt ja viele Hartz-IV-Empfänger, jetzt heißt es ja Bürgergeld. Die könnten eigentlich arbeiten, aber verstecken sich hinter den dem Ganzen und arbeiten gar nicht. Und das finde ich, das geht nicht. Wenn man vom Staat eine Sozialleistung bekommt, dann muss man auch was dafür tun und müsste eigentlich auch für dieses Geld arbeiten gehen und nicht nur zu Hause sitzen, sage ich so. Stehe ich auch dazu.
Das stimmt.
Aber unsere Beschäftigten sind sehr fleißig, also muss man sagen.
Okay. Enkeltag habe ich hier noch ein Stichwort, das haben wir erledigt. Werden Sie denn, du hast alsbald Geburtstag und wenn ich einen alten Hit von Udo Jürgens, wird es denn so kommen? Also, dass dann das Leben erst richtig anfängt? Weiß ich sage die Zahl jetzt nicht.
Nee, Gott sei Dank, weiß ich nicht. Ach ja. Also, vom Leben, das Lebensalter ist das eine, aber ich fühle mich noch nicht so alt. Und das ist ja so, ich habe ja auch viel später mit Arbeiten erst angefangen. Ich war ja fast 32, 33.
Du bist also, noch nicht so kaputt
also gespielt. Nee, ich bin nur noch nicht so weit, wie wenn einer jetzt von der Rente erzählt und freut sich nicht. Da bin ich aber weit davon entfernt, weil ich bin nicht der Typ, der jetzt nur zu Hause sitzt, Hausfrau spielt, Haus putzt und das als Lebensinhalt sieht, das bin ich nicht, weil ich bin ja seit dem 13. Lebensjahr immer nur in Gang gewesen. Also irgendwas habe ich immer Sinnvolles gemacht. Und da kannst du nicht sagen, Tag X und dann freust du dich drauf. Ja. Das mache ich nicht.
Aber der Leistungssport hat noch keine großartigen Spuren hinterlassen. Also du kannst noch, läufst du noch, gehst du noch, machst du noch Sport?
Ich bin schon immer noch aktiv, Ein kleine Zimperlein hat man schon immer mal, aber zum Glück war es jetzt nichts Ernsteres gewesen wie andere Athleten, muss man sagen. Da kann ich froh sein.
Ja. Gibt es noch einen Wunsch, den du dir erfüllen möchtest, wo du sagst, oh ja, das habe ich noch auf meiner, heute sagt man, Bucketlist, To-Do-List?
Ach ja, gesund bleiben. Ich glaube, das ist die Basis für alles. Wenn du nicht gesund bist, dann kannst du viele andere Dinge nicht durchführen. Und das andere ist, ich war nicht nur hier im Saalebetreuungswerk tätig, ich habe auch noch eine Tätigkeit in Bad Sülz im Kinderheim, in der Kinder- und Jugendwohngruppe und da arbeite ich auch sehr gern mit Jugendlichen und Kindern zusammen.
Und was machst du da ganz konkret?
Na, die Kinder, die rausgelöst wurden aus dem häuslichen Milieu, leben da in Wohngemeinschaften und da betreue ich die auch als Psychologin.
Ja.
Dann habe ich auch, 13 Jahre war ich auch Lehrerin bei Zosa in der Physiotherapieschule und habe Psychologie unterrichtet. Also ich bin schon vielfältig immer aufgestellt gewesen.
Und das wird noch eine ganze Weile so bleiben, wenn ich dich so sehe.
Ja, weil das, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, den ganzen Tag zu Hause sitzen, wann es der Tag rumgeht, Gottes Willen. Nee. Aber viele freuen sich da drauf, weiß ich nicht.
Marlies gehört eben nicht. Danke, Marlies, für diese interessanten Einblicke in ein sehr erfolgreiches Sportlerleben und auch eine sehr erfolgreiche Zeit danach. Danke, alles Gute, Gesundheit wünschen wir. Viel Spaß beim Geburtstag, vor allen Dingen mit den Enkeln weiterhin, dass sie weiter dich so auf Trab halten. Viel Liebe wünschen wir dir im Kreise deiner Familie. Dass der Geburtstag ein sehr schöner wird und auch schön, dass Sie hier dabei waren. Freue mich auf das nächste Mal. Ich und das Team von Sport im Osten, wir würden uns freuen, wenn Sie uns treu bleiben. Danke, Marlies.
Bitte.